Ja, Leute, da sind wir direkt aus dem Ghetto. Warum haben wir eigentlich so eine Ghetto-Musik?
Ja, weil wir eine ziemlich...
Also ich meine...
Jetzt wollte ich es erklären, wir haben wirklich eine große Street-Credibility und das wollte ich eigentlich auch mit dem Sound zu Beginn des Podcasts zum Ausdruck bringen.
Das hast du gut gemacht, weil ich meine, Hip-Hop an sich ist ja cool, bin ich ja down mit, aber da kam mir sogar ein Schuss drin vor.
Ja, ja, klar, das ist aufgrund meiner Vergangenheit, weil ich früher Jäger war.
Weil also, du früher einen Schuss hattest.
Ja. Nein, als ich mit Podcasten begonnen habe, habe ich mich gerade von meinem Hobby des Jagen getrennt. Bis dahin war ich halt, ja.
Von meinem Hobby dem Jagen getrennt.
So, jetzt hast du, so fange ich doch nicht an, ja. Direkt mit einer Verbesserung.
Und du warst DJ. Es war so schön am Ausfaden und ja. jetzt zeigst du, was für ein absoluter Mann macht den Scheiß aus. So. Also, mach weg, bitte. Lass uns reden.
Herzlich willkommen. Ich bin überhaupt nicht mehr im Redemode. Ich fühle mich jetzt so herabgesetzt, weil ich einen grammatikalischen Fehler gemacht habe.
Ja, wenn das der Grund ist, warum du dich herabgesetzt fühlst und nicht, dass du dich selber herabgesetzt hast, weil du mich... Nein, ich werde es nicht in den Podcast tragen, weil du hast so vorher geblutet und mehr gemea culpat, dass es Unsinn ist. Und wir haben auch so viel auf dem Programm. Liebe Leute, ich habe immer noch gar nicht auf Facebook geteilt, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Aber, ach doch, nee, halt, das stimmt ja gar nicht. Ich habe gedacht, ich teile es nicht, ich lade Leute ein und habe dann gemerkt, dass ich das nie wieder mache, weil irgendwelche Leute, die ich nie im Leben eingeladen hätte, jetzt auch Fan von dem Podcast sind, wo ich denke, ey, du hast nichts mit diesem, du wirst den nie anhören oder du hast keinen Spaß dabei oder du verstehst die Sprache nicht mal. Ich habe ja erwähnt, dass Silvana Simons, die bekannte holländische Politikerin und Entertainerin, jetzt Jordan und Palmen folgt, was ich immer noch skurril finde. Es ist viel passiert.
Es ist wirklich viel passiert. Also zunächst mal, Philipp, müssen wir ganz kurz hier rumjammern, wie dramatisch die Minuten vor der Podcastaufnahme waren. Das war ja wirklich... Nee, unfassbar, was sich hier abgespielt hat, denn mein Rechner funktionierte nicht mehr, weil ich mir einen Bewegt-Screensaver
so nennt man das inzwischen, Bewegt-Screensaver. Mhm. Ja, wenn man halt wieder auf diesen komischen russischen Pedo-Seiten unterwegs ist, dann irgendwann, habe ich dir gesagt, wird dir das nochmal zum Verhängnis.
Ja, aber immerhin hatte ich dann tolle 4K-Videos von der New Yorker Skyline und von irgendwelchen Bergen auf meinem Rechner. Zumindest die ersten 24
Stunden. Warum hast du nicht gleich den Metzelder gefragt?
Das ist bislang nicht belegt, ja. Also.
Ah, weißt du, was geil ist? Du bist ja so ein Fußballtyp, ja. Und ich weiß aber, wie du eigentlich tickst, ja. Aber ich meine jetzt nicht sexmäßig, es war natürlich ein Joke. Man muss ja heutzutage vorsichtig sein, bevor der Shitstorm losgetreten wird gegen den bösen Kinderficker Ricky Palm. Nein, das war ironisch. Ich wollte damit sagen, eben, dass du es nicht bist. Bitte. Gut, okay.
Also wer Mathelehrer mit Mundgeruch gehört hat, der weiß natürlich, dass wir uns hier immer an der Grenze des Erlaubten bewegen, sozusagen. Allerdings, das war wirklich ironisch, man muss es dazu sagen.
Aber was ich sagen wollte eigentlich ist, was wollte ich eigentlich sagen?
Ja,
was ganz was anderes. Und zwar, wir haben natürlich beide am Wochenende die Kämpfe geguckt.
Ich wusste, dass das dein erstes Thema ist.
Ja, weil damit wir das hinter uns haben, weil wir haben noch so viel anderes. Also erstmal, ich möchte mal kurz, ich habe es mir nicht nochmal angehört, ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe, aber ich glaube, dass ich den Kampf genauso prognostiziert habe. Nee, du brauchst nicht dumm lachen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Du brauchst nicht dumm lachen. Ich habe gesagt, alle, also pass auf, selbst der Türsteher des Coffeeshops, wo ein Homie von mir arbeitet, der übrigens mit Alistair Overeem sehr oft gekämpft hat. Und das ist ein Typ, ey, der, ohne Scheiß, wenn ich jemals einen Film drehe, Ricky,
ja.
wo ich so einen kaltblütigen Killer brauche. So einen Typ, wie er bei Bang Boom Bang, dieser Typ, dieser Halbgare, da war auch so einer, der hatte so ganz kalte Augen und der sah so richtig finster aus. Und der und alle anderen Homies, die da waren, wenn ich reinkam, gesagt habe, ey Leute, was sagt ihr, Fightcard 253, bla bla bla. Und ich so, yeah, easy, the Stylebender und alle so, negativ, so, nee, der Costa wird den zusammenschustern. Und du hast eben so ein bisschen, fast schon unflätig gelacht, als ich gesagt habe, dass ich es richtig vorausgesagt habe. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe das so vorausgesagt. Ich habe gesagt, dass der Izzy auf Abstand, dass er, aber ich habe allerdings nicht gedacht, dass der Paulo so ein, also Was ist, es hat irgendjemand geschrieben, Paolo, ich glaube, Charles Sonnen war, hat gesagt, Costa didn't come with a plan B. Ich habe das Gefühl, er kam nicht mal mit einem Plan A. Ich habe das Gefühl, und jetzt kommt's. Ich glaube, Ricky, dieser Kampf wurde entschieden 2 Tage vorher. Als Izzy, die haben sich ja die ganze Zeit so hoch gepusht, ja, und mit bei Pressekonferenzen und allem. Und als Izzy ihn gesehen hat und einfach zu ihm hingelaufen ist, ihm auf die Schulter geklopft und gesagt hat, du siehst dünn aus und so, und die anderen, und er so unsicher war und alles scheinbar, und die seine Typen da so gelacht haben, also dass er einfach so hingegangen ist, um ihn zu sizen, sagt er ja. Also er will einfach mal auch so. Weißt du, es ist ja immer interessant, wenn man jemanden vom Fernsehen kennt, wenn man dann vor ihm steht. Ist nicht schlecht, wenn man gegen jemanden kämpfen muss, wenn man den mal in live vor sich stehen hat sehen. Aber ich glaube, dass das der erste Punkt war. Der zweite Punkt war, ich habe das Gefühl, dass Paulo Costa echt extrem Gewichtscutten musste und sowas von abgekocht, glaube ich, sagt man im Deutschen, war, dass dem hätte eine Woche noch nötig gehabt, um wieder so ein bisschen seine Form zu haben. Ich finde es fast unangenehm, dass du nicht dazwischen redest.
Ja, naja, ich höre mir das erstmal an, und das Problem für mich, das muss ich vielleicht dir gleich mal einwerfen, Philipp, ist, dass mich der Kampf zu keinem Zeitpunkt richtig gehypt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, das kommt vielleicht dann in der Fight Week oder so, dass ich dann...
Warum das denn? Das war ein geiler Kampf.
Ja, aber im Vorfeld...
Also, du, ja, genau.
Dass du dich halt drauf freust, dass du sagst so, Alter, jetzt ist es bald soweit, heute ist, keine Ahnung, Donnerstag und am Freitag...
Das hattest du nicht oder das hattest du?
Nee, überhaupt
nicht. Das hatte ich noch nie, noch... Selbst bei den großen McGregor-Kämpfen hatte ich das nie so wie bei diesem. Ohne Scheiß. Ja, ich war so gespannt, und ich habe mir auch... Ich glaube, ich habe alles gesehen, was es im Internet zu Izzy und Paulo gibt. Das ist natürlich eine...
Ja, also wie gesagt, ich muss es jetzt nochmal zu Ende führen, ja. Mein Problem. Momentan ist die UFC für mich halt einfach wirklich so eher so ein Kopf-frei-Kriegen-Ding. Das heißt, wenn ich morgens, also Sonntagmorgens aufwache, dann starte ich The Zone hier bei uns in Deutschland und gucke mir eben die letzte Fight Night an, beziehungsweise dann den letzten Pay-Per-View, der da auf The Zone for free uns hier in Deutschland präsentiert wird. Und dann schaue ich mir eigentlich nur die 2 Main-Events an, die es dann gibt, Main-Event und Co-Main-Event eben. Und wenn ich dann noch Bock und Zeit habe, gucke ich mir noch ein paar andere Kämpfe an. Aber das reicht mir momentan einfach. Und bei diesem Kampf war es jetzt schon so, dass ich gedacht habe, ja, ich bin mal gespannt, was der Paulo Costa sich so einfallen lässt, da bin ich ganz bei dir. Aber... Ja, das war zum Beispiel anders als vor dem Adesanya-Whittaker-Kampf, wo ich echt total gehypt drauf war. Ja, und dann war der Kampf ja auch ziemlich cool. Ja, Adesanya hat sozusagen eine neue Ära gestartet, und dann kam ja der Romero-Kampf. Und ich glaube, der hat vieles bei mir zerstört, weil ich so dachte, hey, das ist deine erste Titelverteidigung, und es war halt echt eine scheiß Performance. Natürlich gehören da mal 2 dazu, Yoel Romero hat auch nicht viel gemacht, und als Champion, der erstmal seinen Titel gegen den gefährlichen Kämpfer verteidigen muss, hätte ich wahrscheinlich eh nicht gekämpft wie Adesanya. Also kein Vorwurf an Adesanya, aber es führte halt dazu, dass sich so die Lust auf Adesanya ein bisschen abgekühlt hat. Dazu kam das, was ich dir ja schon mal erzählt habe, dass er bei mir zumindest leicht an der Grenze zum Clown schrammte. Damit meine ich nicht, dass er ein Clown ist, aber manchmal dachte ich so, Alter, jetzt komm, was ist denn eigentlich aus den wichtigen Sachen in diesem Sport geworden? Respekt und so weiter und so fort. Klar, Paulo Costa.
Ah, jetzt, aber ja, Moment, da komme ich gleich drauf zu
sprechen. Ja, aber Paulo Costa ist zum Beispiel auch jemand gewesen, der natürlich dann vielleicht Adesanya da auch so ein bisschen herausgefordert hat, dass er das noch mehr zur Geltung bringt, diese ganze Show-Geschichte, weil die wissen ja auch, dass es um Geld geht. Aber trotzdem, irgendwie nervte mich das, weil, und das ist der letzte Satz, den ich dazu sage, ich habe dir ja davon erzählt, dass ich eigentlich MMA in Corona-Zeiten cool finde, weil du alles mitbekommst, jeden Schlag, ja, was die Kämpfer miteinander reden und
was,
so weiter
was
und so fort.
Was wir übrigens ja bei Ultimate Fighter auch schon hatten.
So, genau. Und das ist sehr clean. Also es geht wirklich in dem Moment nur um den Sport. Es wird ja von außen auf nichts reagiert. Also das fehlt ja
komplett. Ich weiß, was du meinst. Wenn jemand der einen Stinkefinger zeigt, dann geht's Publikum,
genau.
Dann müssen die halt damit leben. Ja.
Die Entrances sind völlig, werden also nur durch die Kommentatoren gehypt im Endeffekt. Also es ist alles enorm clean eigentlich. Und dann hat für mich, vielleicht sehe ich das falsch, aber für mich der Respekt in Sachen bei Kampfsport irgendwie einen höheren Stellenwert. Und da konnte ich dann mit dem Reyes gegen Blachowicz-Kampf viel, viel mehr anfangen. Also das hat mich dann eher befriedigt, möchte ich fast schon sagen.
Ich fand den ein bisschen enttäuschend fast schon. Also der war auch gut, aber ich fand, ich hatte mir irgendwie mehr von Reyes erwartet. Der war auch ein bisschen der war auch ein bisschen flabbergasted, hatte ich das Gefühl. Der kam auch überhaupt nicht in den Kampf. Ich fand, ich hatte erwartet, dass das eine ziemlich knappe Kiste wird, aber der Pole hat den ziemlich, Entschuldigung, das klingt so bescheuert, der Pole.
Jan Blachowicz.
Ich verspreche dir, ich habe den Namen in 5 Minuten schon wieder vergessen.
Macht doch nichts. Blachowicz. Wahrscheinlich spricht man es anders aus, aber so würde ich es als Deutscher jetzt sagen, bevor ich versuche jetzt irgendwie den Namen polnisch auszusprechen, dann wird es wahrscheinlich noch lächerlicher. Also deswegen sage ich so, wie man schreibt, Jan Blachowicz.
Okay. Naja, ich fand, gehen wir mal kurz zum Easy Fight. Ich fand Easy, also erstmal mich nervt, er hat völlig recht, ja, der Adesanya, wenn er sagt, die Leute wollen, dass ich hingehe und Punching Bag spiele wie alle Gegner vor ihm. Ich bin doch nicht bescheuert. Und ich finde es völlig legitim. Und das Publikum oder der Dana White, der alte Volldepp, zu dem komme ich auch noch zu sprechen, die wollen natürlich am liebsten so eine reine fucking Exchange sehen, wo die sich gegenüberstehen, einfach nur die Fresse halten. Dann ist das Publikum happy und eigentlich ist das schade. Ja? Aber wenn du weißt selber, dass Dana White, wenn zwei Typen nur traden, da wo nichts mit Technik ist und dann am Ende fliegt einer K.O. um, dass er super happy ist und überhaupt nicht sagt, naja, ist nicht das beste Ding von unserem Sport, aber egal. Ich fand, Izzy hat nicht übertrieben ekelhaft defensiv. Ich meine, wir kennen diese Kämpfe, wo die ganze Zeit, so eine ganze Runde nur voreinander stehen und antäuschen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und ich finde, er hat selbstbewusst delivered. Er hat, ich mag seinen Style. Ich finde, das Clownhafte. Also, weißt du, Covington, der sagt, Black Lives Matter wäre eine Terrororganisation und mit Trump rumhängt und dass Dana White da sich nicht vor seine schwarzen Sportler stellt, finde ich einen absoluten Skandal. Und ich will dir auch sagen, warum. Nein, er muss überhaupt nicht sagen, Black Lives Matter, da steht die UFC auch dahinter. Aber was er hätte sagen können ist, Politik hat hier nichts verloren. Lieber Kobe, oder wie heißt er? Kobe Covington heißt er, ne?
Kobe, genau.
Kobe, das hat hier nichts verloren. Aber dass der sowieso schon mit seiner Make America Great Again Mütze kam, da habe ich schon gedacht, oh, so einer ist das. Aber dass er dann wirklich so rassistische Sprüche bringt und sagt, was hat er noch gesagt? Er hat noch was viel Schlimmeres gesagt.
Ja, er hat so ein Stück weit die Black Lives Matter Bewegung als
Terrororganisation.
Ja, nicht nur gesagt, als Terrororganisation.
Er hat noch was ganz anderes
gesagt. Ja, er hat auch davon gesprochen, dass das halt, dass die halt für Unruhe sorgen, wie du sagst, Terrororganisation. Und es ging noch darum, dass der Usman mit seinem Stamm jetzt hier einziehen würde. Also er hat natürlich, was man dazu sagen muss, Usman ist eben schwarz und er hat dann so praktische Anspielungen gemacht. Er kommt ja aus Nigeria und er würde jetzt hier mit seinem Stamm in den USA einfallen und mehr oder weniger für Unruhe sorgen. Also totaler rassistischer Scheißdreck. So, und das ist übrigens auch ein Punkt gewesen, warum ich so ein Ticken dann schon abgekühlt war. Denn genau dieser Quatsch hat auch dazu geführt, dass ich, also war mit ein Grund dafür, warum ich nicht mehr ganz so hyped bin auf diesen ganzen Sport. Denn gerade hier in Deutschland zum Beispiel haben wir ein massives Problem in Sachen Rassismus und MMA. Also da gibt es ganz viele so, sag mal,
eher rechte Kampfsport.
Ja, echt? Ja. Also das ist hier nicht allzu selten. Ja, es gibt dann zwar auch immer gute Leute, die sich versuchen dagegen zu positionieren und auch klare Statements setzen. Aber ich würde schon sagen, dass wir damit ein Problem haben hier in Deutschland. Das heißt, wir sind dann vielleicht noch mal ein bisschen darauf sensibilisiert, eher hinzuschauen, wenn zum Beispiel auch mal in den USA ein Kämpfer kämpft mit eindeutig rassistischen Tattoos oder so, wo man sich auch fragt, Alter, was soll der Scheiß jetzt gerade eigentlich? Also wenn jemand mit
das?
Also ja.
Hakenkreuz-Tattoo?
Hakenkreuz jetzt nicht, aber es gibt halt, jetzt bin ich kein Nazi-Tattoo.
Ach so, dieses Irish-Kleeblatt oder was?
Du, ich weiß, dass es nicht nur einmal einen Kämpfer gab, der ein rassistisches Tattoo getragen hat, was eigentlich hätte auffallen müssen, denn es gibt bei der UFC, also wenn die Kämpfer medizinisch begutachtet werden, gibt es auch so eine Tattoo-Liste, die man abgleichen soll, um eben sowas auszuschließen. Also da gibt es ja auch Symbole, die vielleicht jetzt in den Staaten gar nicht so bekannt sind, aber zum Beispiel, weiß ich nicht, in Norwegen dann eindeutig rassistisch sind oder so. Aber wie gesagt, das ging der UFC schon durch, das ging aber auch anderen Kampforganisationen schon durch, das nervt dann auch schon immer ein Stück weit, weil das auch relativ unkommentiert bleibt. Also man sagt danach zwar, ja, wir wollen uns davon distanzieren und so ein Gedöns, aber ich denke mir, wenn du das so ernst meinst, dann darf dir sowas maximal einmal passieren, und zwar 2004 oder so. Und danach darf dir sowas nie wieder passieren. Und wenn das in regelmäßigen Abständen passiert, dann habe ich das Gefühl, okay, ihr legt nicht allzu viel Wert darauf, dass sowas nicht passiert. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, den ich vorhin machen wollte. Der Covington haut so eine Scheiße raus. Und die UFC, beziehungsweise Dana White, sagt im Endeffekt, ja, freie Meinungsäußerung und wir mischen uns da nicht ein und so. Und dann denke ich mir, nein, das geht nicht. Das geht in der heutigen Zeit, geht das nicht. Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, okay, wenn jemand was Rassistisches sagt, müssen wir es einfach aushalten, weil wir haben hier eine freie Meinungsäußerung.
Naja, das hat natürlich, muss man echt sagen, der Trump hat einfach die Parameter verschoben. Das müssen wir einfach akzeptieren.
Und Nein, das müssen wir nicht akzeptieren.
Wir müssen es nicht akzeptieren, aber wir müssen die doch, also wir können es bekämpfen, aber wir müssen akzeptieren, dass das die Realität ist. Übrigens auch in Deutschland seit Jahren. Es gab eine Zeit, wenn du da gesagt hast, in sozialen Medien, keine Ausländer mehr, ich habe da echt Angst vor oder ich will das nicht. Also so, was ja heute noch als praktisch gemäßigter Rassismus gelten würde. Da hast du voll auf die Mütze bekommen und heutzutage, guck mal, wenn im Spiegel online auf Facebook ein Bericht gepostet wird zum Thema Flüchtlinge aufnehmen oder so, da sind 99% ganz schlimme rassistische Kommentare. Und da würde man denken, beim Spiegel. Aber kurz nochmal zurück. Mir hat dieses Wochenende gut gefallen. Ich habe drei Kämpfe mir direkt am nächsten Morgen angeguckt. Das war eben die beiden Main Bouts. Und dann noch, ich habe den Namen schon, Mirgedev, oder du hast dir den Namen wahrscheinlich schon wieder gemerkt, den ich dir verschickt habe, der so ungefähr 15 Sekunden ging.
Ach so,
der
so Rashad, ja.
Genau, der so eine Riesenfresse hatte bei der Pressekonferenz. Da habe ich auch schon wieder gedacht, das habe ich ja erzählt im letzten Cast. Es nervt einfach, wenn man jetzt merkt, dass jeder irgendwie so eine Geschichte kreieren will. Und ich weiß auch, was du meinst, aber mich stört's nicht so, solange dann so ein Adesanya sportlich delivert, solange die nicht sich verkleiden oder was spielen. Ich meine, das ist natürlich schwer jetzt rauszufinden, wo ist der Hustle gespielt. Ich fand's so lässig, wie Reyes und, guck, jetzt habe ich schon vergessen, Blasovic.
Blachowicz.
Guck mal, gar nicht so schlecht. Blachowicz.
Ja, war dann dran.
Blachowicz, beide gesagt haben, dass sie überhaupt gar kein Problem miteinander haben und danach auch gerne ein Bier trinken gehen können, aber sie müssen jetzt halt sich zerstören sozusagen. Das fand ich sympathisch. Das geht auch. Ich glaube wirklich, dass seit Conor jeder Kämpfer weiß, und da kommen wir zum nächsten Thema und danach sind wir weg von dem Scheiß, dass das Geld kommt, wenn du spaltest, ja, und das hat man bei Trump gesehen und bei Conor McGregor und bei allen anderen danach. Und ja, das ist nervig, aber wir müssen ja mal sagen, ich habe ein paar Artikel gelesen von UFC-Kämpfern, die irgendwie noch 50 Dollar auf dem Konto haben und angewiesen sind auf so Fight-Bonuses. Und wenn man dann sieht, dass der Dana White seine Hotelsuite, ein eigenes Fitnessstudio hat und wie viel Geld die mit so einem Pay-Per-View-Fight-Card machen, ja. Und wenn man dann so sich mal anguckt, was im Wrestling verdient wurde, da ist es nämlich ähnlich, dann muss man schon sagen, es ist krass, dass sich das gerade wiederholt, dass eigentlich nur die absoluten Megastars richtig gut verdienen. Und selbst die wahrscheinlich teilweise, man denkt, dass sie gut verdienen. Ich meine, gut, Israel hat jetzt 600.000 bekommen für den Kampf. Und ich will aber nicht wissen, wahrscheinlich sind 600 Millionen umgesetzt worden, weil Dana White hat gesagt, es war das Beste mit Abstand,
was sie jemals hatten. Nee, das erzählt er jedes Mal, das Gelaber, das kennt man inzwischen. Nein, das Problem ist eigentlich hauptsächlich, dass die Kämpfer sich untereinander nicht einig sind. Also es gibt zum Beispiel keine Gewerkschaften.
Ja, die müssten zusammen, ich unterbreche dich am Laufenden, Mann, ekelhaft. Warum sind die ganzen schwarzen Kämpfer, warum geht der Easy nicht zum Usman und zu den ganzen anderen hin und sagen, hey, weißt du was, wir machen jetzt offenen Brief, Dana White, verurteil Rassismus in der UFC oder wir steigen alle zusammen morgen über nach Bellator. Das kann der Dana White sich nicht leisten, dass er da nur noch so weiße Hanseln rumlaufen hat.
Ja, geht natürlich ums Geld. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, jeder guckt, dass er seine Schäfchen sozusagen im Trockenen hat. Denn das merkt man schon. Also es ist ja jetzt nicht komplett unmöglich, dass man sagt, hey, wir müssen die Gelder fairer aufteilen. Es kann nicht sein, dass auf der Conor McGregor Card, ich weiß jetzt nicht, welcher Kampf das war, ob es gegen Aldo war oder gegen wie hieß er nochmal, Eddie Alvarez, aber da gab es auf jeden Fall einen Kampf, da hat ein Kämpfer 10 und 10 gekriegt, also um das kurz zu erklären, $10,000 dafür, dass er antritt und $10,000, wenn er gewinnt. Das war noch einer der letzten Verträge, der so eine $10,000-Geschichte überhaupt beinhaltete, weil danach war es, glaube ich, normal, dass man eigentlich mindestens $20,000 für einen Kampf bekommt. Ich kann mich aber auch noch an Zeiten erinnern, da haben die Kämpfer $5,000, nur also reine Antrittsprämie bekommen, die auf den Prelim-Cards gekämpft haben. Und weitere 5.000, wenn sie gewonnen haben. Und wenn du dann halt überlegst, dass auf der Maincard jemand kämpft, der, weiß ich nicht, mit 5 Millionen oder so nach Hause geht nach einem Kampf, das ist, da passt es halt einfach nicht zusammen. Und
naja, die Maincard generiert den Kohlenpot, aber ich
finde... Ja, aber die Maincard profitiert natürlich auch davon, dass der Rest der Card einigermaßen abliefert. Also du wirst trotzdem ein Problem haben, so ein Pay-Per-View zu verkaufen, wenn du von 5 Kämpfen einfach 4 todlangweilige Kämpfe siehst mit unterdurchschnittlich
guten Kämpfern. Naja, wenn du als vierten McGregor gegen, was weiß ich, Adesanya oder sowas hast, dann
ja, wie oft kämpfen die gegeneinander?
Ja, aber jetzt
momentan. Die kämpfen einmal gegeneinander. Du musst
diesmal war es doch auch ein, also diesmal waren es, ja, du hast ja, egal.
Ja, aber du baust ja mit den Kämpfern, ja, die unter dem Main Event sozusagen kämpfen, baust du ja mehr oder weniger weitere Events auf. Sei es jetzt Fight Night, sei es jetzt Pay-Per-Views. Du kannst neue Stars kreieren, weil zum Beispiel die Leute gucken sich jetzt diese Card an, weil sie Adesanya gehört haben und sehen so einen 15-sekündigen Knockout. Das war jetzt nicht in diesem, auf dieser Card, aber ich sag's nur zum Beispiel, sehen so einen 15-sekündigen Knockout von jemanden und denken, Alter, das ist der Shit. Da gab es schon genügend Kämpfer, die davon profitiert haben. Und ich glaube, ein Stück weit hoffen auch alle Kämpfer darauf, dass genau ihnen das passiert, dass sie auf so einer Karte mal stehen und dann eben den großen Durchbruch schaffen, weil alle sind natürlich wahnsinnig davon überzeugt, dass sie derjenige sind, der eigentlich da ganz nach oben gehört und ich kann eigentlich jeden besiegen. Das ist ja irre. Also ich habe mich wirklich mit genügend Kämpfern unterhalten und auch unzählige Interviews schon gehört. Jeder geht davon aus, dass er eigentlich der Beste ist. Ja, also selbst die letzten...
Ja, sonst würdest du doch nie im Leben in so einen fucking Ring steigen.
Natürlich, aber ich meine nur, damit man das mal so ein bisschen einzuschätzen weiß. Also das ist jetzt nicht so, dass die da reingehen und vielleicht wie so ein älterer Fußballspieler denken. Also ich muss jetzt einfach noch mal ein bisschen Kohle machen und dann habe ich mein Ding irgendwie durch. Nee, die gehen alle davon aus, dass sie nur noch 2-3 Kämpfe davon entfernt sind, der nächste Conor McGregor zu werden. Vielleicht nicht alle, da übertreibe ich jetzt natürlich spitz ein bisschen zu, aber ein Großteil ist sich sicher, dass sie eigentlich unbesiegbar sind. Und das ist natürlich ein Problem. Und hier bräuchte es eigentlich eine Kämpfergewerkschaft, die müsste am besten von respektierten Kämpfern angeführt werden, in Damien Maia, vielleicht ehemalige absolute Topstars wie Georges St. Pierre, der es ja auch schon versucht hat, hat er schon eine Gewerkschaft gegründet, aber auch da wurde sich dann wieder zerfleischt. Ja, da haben sich dann der andere hat sich nicht richtig mitgenommen gefühlt, der am Anfang gesagt hat, wir müssen zusammenhalten, war dann der Meinung, ja, aber ich darf ja gar nicht bei den Pressekonferenzen so viel sagen, wie ich eigentlich möchte und so. Und dann gibt's halt auch so Situationen, da macht Dana White einfach relativ klar, dass das mit ihm nicht zu machen ist. Also jetzt sage ich mal, du bist ein mittelguter Kämpfer.
Ja, aber das, pass auf, die sind in Amerika einfach diese Gewerkschaften so nicht gewohnt und versuchen die auch immer zu verhindern.
Das funktioniert doch in den anderen Sportarten hervorragend. Guck dir NBA an oder so.
Ja, aber das sage ich ja. Die kapieren nicht, dass der Dana White blufft in dem Sinne, weil wie gesagt, also allein mit diesem Black Lives Matter Geschichte, mit diesem Rassismus, die könnten echt sagen, weißt du was, wir sind morgen alle weg. Die müssten nur einmal schlau genug sein, also die müssten nicht mal alle. Wenn die eigentlich bräuchten sie ja nur Jones. Wenn Jones sagt, ich gehe rüber und noch vielleicht den, guck mal, Jones, Adesanya und ich meine, es gibt so viele gute schwarze Kämpfer. Noch einen dritten guten.
Kamaru Usman.
Genau. Und dann hat Dana White ein Problem.
Dana White ist nicht so blöd und lässt sich so einfach, ich sag mal, outsmarten von den Jungs.
Aber was will er denn dann machen?
Er wird sagen, was die Leute hören wollen. Und er wird sagen, natürlich bin ich gegen Rassismus. Mein ganzes Leben lang war ich schon gegen Rassismus. Der ist einfach viel zu gewieft. Du kannst diesen Typen nicht
mehr vormachen. Aber dann hat er es zumindest mal gesagt. Und dann hat er gesagt, ich will das nicht mehr. Und wenn es dann nochmal ist, dann, sie können, also.
Die werden den Kämpfer nicht sanktionieren.
Ach, übrigens geil, dass
aber, das
Conor McGregor hat es auch versucht, ne? Ihn das Messer an die Brust und das hat Dana White überhaupt nicht gefallen. Hast du es mitbekommen?
Das mag der auch nicht, aber die werden den Kämpfer trotzdem nicht
sanktionieren. Nein, hast du mitbekommen, was ich meine mit dem Textmessage, die er gepostet hat?
Wo es schon wieder darum, der wurde doch irgendwie festgenommen oder es gab doch schon wieder so...
Nein, er hat, weil er unbedingt kämpfen wollte...
Wann war
denn das? Dana White wohl irgendwas, gestern ist es geleakt oder vorgestern? Nee, gestern. Und Dana
okay, weil letzte Woche ist er mal wieder zurückgetreten.
Conor McGregor hat einen Post, eine Konversation gepostet, die er mit Dana White hatte. auf Twitter und Dana White hat danach gesagt, selbst Frauen wissen, dass das ist sowas, das macht man nicht. Das ist der absolute No-Go.
Was heißt denn das denn? Selbst Frauen wissen.
Ja, das hat genau so hat er das gesagt.
Oh Mann.
Das,
ja, das verstehe ich aber so, überhaupt
das
nicht.
Das ist Man-Code, deswegen hat er wahrscheinlich gesagt, dass Frauen wissen. Aber
weil es macht für mich keinen Sinn, aber ich möchte das noch ganz kurz ausführen. Er wird die Kämpfer nicht sanktionieren, solange sie ihm Geld bringen. Da wird er immer wieder sagen, ja, okay, wir leben hier in den USA und da hat jeder sein Recht auf freie Meinungsäußerung. Es muss mir nicht gefallen, es muss euch nicht gefallen, aber wir müssen das aushalten. Das wirst du dann immer wieder hören. Und somit hat Dana White vielleicht mal gesagt, er ist gegen Rassismus.
Ja, aber Rassismus ist keine Meinung. Weißt du so, ich meine,
aber er wird, ja, du musst mir das nicht erzählen, aber hör dir Joe Rogan an. Die kommen ja alle aus diesem Ding, weil das ist so eine amerikanische
Denke. Pass auf, Joe Rogan, ich kann's irgendwie, ich verstehe es auch nicht, warum. Ich mag Joe Rogan immer weniger. Weil Joe Rogan ist für mich so ein. Also, der Einäugige unter den Blinden, ja, passt auf niemanden so gut, finde ich, wie Joe Rogan. Ein auf den ersten Blick interessierter Mensch, einen auf den ersten Blick total breit eingestellter Mensch, aber eigentlich hat er so viele wirklich dumme Aussagen schon getätigt in seinem Podcast und Leuten ein Sprachrohr gegeben und dann eben nicht den Intellekt besessen, die mal kritisch zu hinterfragen, sondern die dürfen, bei ihm darf jeder seinen Scheiß erzählen, den er will. Und ich weiß
nicht, Moment, da möchte ich mal kurz einhaken.
Ich hasse ihn.
Okay, das ist eine absolut legitime Meinung. Aber ich finde, du kannst ihn eigentlich nicht dafür kritisieren, oder natürlich kannst du es, aber ich finde es unfair, wenn man ihn dafür kritisiert, dass er nicht, ich sag mal jetzt, intelligent genug ist, oder vielleicht will er es auch einfach nicht, Meinungen von Gästen dann irgendwie, auseinanderzunehmen oder so. Jetzt
ja, aber ich
Du ja, aber ist es nicht okay, wenn
du dir Adolf Hitler einlädst? Wenn du Adolf Hitler einlädst.
Ja, das hat er jetzt ja nicht gemacht.
Nein, ich, aber wenn du Adolf Hitler einlädst, dann kannst du im Nachhinein nicht sagen, naja, gut, der Adolf Hitler hat von seinem Hund erzählt, der kam total sympathisch rüber, aber hey, das ist doch nicht Joe Rogans Fehler, dass der den nicht vorführen kann. Nee, ich finde, wenn du Alex Jones und solche Leute einlädst und dann ihn auch noch applaudierst teilweise und noch solche Dinger zementierst, indem du sagst, ja, das könnte ich mir auch vorstellen und das und das und das und so viel Schwachsinn und er wird auch noch hofiert so. Ja, also ich gönn's ihm ja übrigens, das ist nicht das so, dass er die Mega-Deals macht, alles cool, aber ich finde es echt, also ich weißt du, warum ich es auch so gefährlich finde? Es gab mal andere Leute in Amerika, Larry King oder so, die solche Interviews geführt haben, die es aber drauf hatten und jetzt haben wir so ein fucking Meathead-Vollidioten, der, ich weiß es nicht. Ich werde mir viele Feinde machen mit diesen Aussagen, aber ich finde ihn echt unerträglich, manchmal.
Ich will ihn nicht verteidigen oder so, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass er so Leute wie Alex Jones zum Beispiel eingeladen hat.
Warum?
Ja, für mich persönlich war halt Alex Jones immer so eine absolute Hassfigur. Das ist derjenige, der mehr oder weniger rassistisch ist, der Verschwörungstheorien unterstützt, die übertreibt und halt einfach, das ist sozusagen der Teufel in Person. Ja, das ist das, was ich hier in Deutschland von Alex Jones mitbekommen habe.
Und dann hast du ihn bei Joe Rogan, der war total sympathisch.
Ich habe Alex Jones schon vor, bevor die deutschen Medien über den gesprochen haben, über Joe Rogan sozusagen gehört, weil er ja schon viel früher bei Joe Rogan am Start war, als er eigentlich komplett durch die Decke ging, wenn man das jetzt mal so sagt. Kann. Und da habe ich halt einfach gemerkt, okay, der Typ hat einen absoluten Dachschaden.
Stimmt nicht ganz so, aber egal.
Ja, ich habe den über Joe Rogan das erste Mal wahrgenommen, nicht über
die deutschen Medien. Aber ich habe ihn, also ich, der war ja schon, wenn man sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, dann hatte man den schon eine Ewigkeit auf dem Schirm. Also
ja, richtig, bevor. Aber der hat zum Beispiel mit Joe Rogan zusammen TV-Sendungen gemacht, bevor Joe Rogan überhaupt UFC-Kommentator war. Da hatten die zusammen mal irgendwie sind sie durch die Straßen von New York gezogen und er hat das ein paar Mal erklärt, wie das war. Das kann man auch auf YouTube angucken, bevor ich jetzt irgendein Bullshit erzähle. Jetzt will ich darauf zurückkommen, warum mir das wichtig war, diese Meinung mal zu hören. Weil ich dann für mich selber, also so ging es mir zumindest, ein umfassendes Bild bekommen habe von Alex Jones. Ich habe gemerkt, warum zum Beispiel Joe Rogan immer wieder gesagt hat, ich mag den Typen und ich konnte es dann nachvollziehen, weil der hatte auch Momente in Joe Rogans Podcasts, wo ich lachen musste, wo ich mich gut unterhalten gefühlt habe von Alex Jones, aber das hat, sag ich mal, jetzt nichts damit zu tun, dass ich seine Ansichten, ja, und das, für was er steht und was er da hinaus besorgt und die Botschaft, die er übermitteln will, absolut verachtenswert.
Ja, aber das ist ja Alex Jones, Es ist doch, das ist jetzt wirklich genau das Beispiel, dass dann, der Hitler ist total der nette Typ, wenn man den mal kennt.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Was ich gesagt habe, ist, dass ich durch die längeren Gespräche zwischen Rogan und Jones einfach bemerkt habe, warum es Leute gibt, die zum Beispiel eine andere Meinung von Alex Jones haben, als die mir mehr oder weniger direkt vorgesetzt wird. Ja? Weil wenn ich einfach jetzt, sag ich mal, in den deutschen Medien was anklicke...
Du gehst jetzt gefährlich, aber ich weiß, dass du es nicht so meinst, du gehst jetzt gefährlich in die Lügenpresse und Mainstream-Presse.
Das hat dabei nichts mit Lügenpresse zu tun.
Nein, aber es klingt so,
das wird
so,
immer als alles vereinfacht. Philipp, das Problem ist doch, dass man versucht, in 6 Stunden...
Wenn Joe Rogan gewesen wäre, dann hättest du genauso danach sagen können. Weil der Joe Rogan ihn vielleicht nie nach seiner Meinung zu den Juden gefragt hätte. Und dann hätte ich gesagt, ey, der ist total, der kennt sich voll gut aus mit Schäfer. Und ich kann verstehen, dass man den nett findet.
Der hat auch echt gelacht.
Und der hat ein paar tolle vegetarische Rezepte mitgebracht. Und ich finde genau das die Gefahr. Das, was du mir gerade als Positivbeispiel verkaufen willst. Und ich finde, die deutschen Medien, die sagen, hey, Alex Jones, Verschwörungstheoretiker, die das darauf zusammenbrechen, die haben mehr Recht als Joe Rogan, der das Bild zeichnet von einem Tollmensch. Mir ist scheißegal, der mag ja nett sein, jeder ist nett. Aber es geht doch drum, dass man dem Typen, der ist doch nicht so, dass der danach dann ganz viele Freundschaftsanfragen im Golfclub kriegt, sondern es geht doch darum, dass der da ist und Joe Rogan ihn einlädt und dass er danach noch mehr Anhänger hat. Und ich finde so einen Typen nicht komisch, der wissentlich Eltern von die zum Beispiel von so Schulmassakern sagt, dass die das erfunden haben und dass die mit der Regierung unter einer Decke und das alles gestaged ist, damit die uns unsere Waffen wegnimmt. Das ist so ein Level an Boshaftigkeit, dass man sowas macht, und obwohl man weiß, und er weiß es, dass es Schwachsinn ist. Sorry.
Ich will es trotzdem hören. Ich möchte einfach dieses 3 Stunden oder 6 Stunden oder 15 Stunden, keine Ahnung, wie lange die schon miteinander gepodcastet haben, ich möchte es hören. Ich möchte Alex Jones zu diesen Themen hören. Ich möchte diesen Quatsch von ihm hören und ich möchte mir dann meine eigene Meinung bilden können. Und nicht einen Artikel mit einer reißerischen Headline lesen, der versucht, ein 3,5 Stunden Gespräch in einen kurzen Artikel, am besten nur in eine Headline zusammenzufassen. So, und Joe Rogan hat in diesen Podcasts oft genug auch kritisch nachgefragt und zumindest mir den Eindruck vermittelt, dass er eben nicht mit allem konform geht,
aber er hat auch viel zu oft und oft genug angefangen, einen Weg zu bereiten, der wahrscheinlich auch mit für diese Q-Geschichte ist, indem er nämlich ganz oft sagt, ja, ich kann mir auch vorstellen, ja, und da ist auf jeden Fall auch was dran. Du hast mir von dem erzählt, weil er scheiße dumm ist,
weil es eben auch definitiv Belege gibt für Verschwörungstheorien. Dann bist du halt einfach dann bei so Sachen wie zum Beispiel Project Ultra oder so. Wo du dir dann halt überlegen musst, okay, Alter, das ist halt, da haben auch alle damals gesagt, nee, sowas ist ja unmöglich. Plötzlich stellt sich raus, ja, es ist ja doch wahr. Und das ist halt
Project Ultra, wovon hast du es jetzt?
Ja, das war doch die Geschichte, als man über Kuba so ein Passagierflugzeug abschießen wollte, das ferngesteuert war. War das Project Ultra oder war das, hat das einen anderen Namen gehabt? Jetzt, nicht, dass ich mich jetzt hier komplett täusche, ich guck mal ganz kurz nach. Ob das richtig ist,
Wir haben Alex Jones schon jetzt zu viel.
Ja, aber das ist für mich ein Fehler. Ich hab genau die Diskussion momentan hier in Sachen Fußball-Podcast. Und eigentlich hat das gar nichts damit zu tun, Fußball-Podcast. Wir haben mit jemandem gesprochen, der in der Fanszene, ich mache ja einen Podcast über den VfB Stuttgart, sehr verhasst ist, weil er dazu beigetragen hat, dass der VfB hier so eine Ausgliederung durchdrücken konnte, die vielleicht nicht möglich gewesen wäre, wenn dieser Mann nicht so ein, ich sag mal, guter Marketingstratege gewesen wäre. Also er hat die Mitglieder wissentlich in die Irre geführt, hat sehr gewiefte Marketingtricks benutzt, um halt einfach die Mitglieder auch ein Stück weit zu manipulieren. So. Und ich habe mir gedacht, mit dem musst du eigentlich mal sprechen, wenn du die Möglichkeit hast, um zu verstehen, was da im Hintergrund passiert ist. Da wurde mir dann und wird mir immer noch vorgeworfen, dass man solche Leute keine Bühne geben darf. Dann denke ich mir, okay, aber wenn du Sachen aufarbeiten willst, danach wird ja auch immer geschrien, ey, wir müssen das aufarbeiten, dann musst du dich mit den Leuten unterhalten, die da dabei waren. Ist jetzt noch ein bisschen anders als bei Alex Jones, aber was ich einfach sagen will ist...
Ist ja völlig anders.
Nein, was ich damit sagen will ist, In einem langen, ausführlichen Gespräch zwischen Alex Jones und Joe Rogan verstehe ich viel mehr, warum Alex Jones gefährlich ist, als in so einem scheiß Artikel auf irgendeiner Buzz-Seite. Weil da erkennt man einfach, was das Problem mit Alex Jones ist. Deutlich mehr als mit irgendeinem Artikel.
Nein, also ich sehe es komplett anders. Ich glaube, dass 90% von dem Publikum von Joe Rogan überhaupt nichts erkennen, sondern hochinteressiert sind und den ganzen Scheiß fressen.
Ja, vor allem aber 90% auch, garantiert nicht.
Weil Joe Rogan die Hälfte davon durchwinkt. Und wenn er was nicht glaubt, dann maximal so, oh, aber nicht sagt, hey, das kann nicht sein, bitte sag so eine Scheiße nicht so, hier gibt's Opfer. Und mir geht's so auf den Sack.
Ja, aber was ist jetzt der Vorwurf? Dass er sich mit den Leuten unterhält?
Dass er sehr viele fragwürdige Leute einlädt
und ein Sprachrohr
gibt.
Ich sag, ich will das Ding nicht sein Leben verbessern.
Ich sag einfach nur, warum ich ihn kacke finde.
Du musst doch eigentlich die Leute kritisieren, die sich das anhören. Aber nicht Joe Rogan, der diese Podcasts ins Netz schlägt.
Ach komm jetzt. Ach, und demnächst, was ist denn das für eine Logik? Demnächst, wenn wir, da könntest du grundsätzlich das Publikum immer nur zur Rechenschaft ziehen und nicht den Creator. Also du könntest die übelste rassistische, was weiß ich, was Kacke drehen und sagen, ja, aber das Publikum, das will sich das ja anhören. Das geht doch nicht.
Also jetzt ja, aber, ernsthaft, ist ja völlig ja, aber das ist ja völlig über die Stränge geschlagen. Ist ja jetzt nicht so, dass Joe Rogan ein rassistischer Sender wäre oder so.
Nein, ich muss es
aber. Also 70% seiner Podcasts, das muss ich nochmal sagen, 70% seiner Podcasts, ja, die haben überhaupt nichts mit einer politischen Meinung zu tun oder so, sondern da geht es um Kampfsport, da geht es um Wim Hof war zum Beispiel zu Gast, wo es einfach darum geht.
Ich weiß, er hat auch schon Läufer zu Gast gehabt und so.
Es gibt genügend Podcasts, die überhaupt nicht politisch sind. Es gibt aber auch Podcasts, da geht es natürlich um Politik, weil das natürlich auch ein Thema ist, das momentan die ganze Welt so bestimmt wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Also du hast halt das Gefühl, dass jeder mitreden kann und dazu gibt es halt genügend Leute, die mitreden wollen. Und ich finde hier, wenn du sowas ins Netz stellst, ja, dass du da mit Leuten drüber redest, finde ich das total legitim. Es wäre anders, wenn Joe Rogan 5-mal in der Woche einfach rechte Leute zu Gast hat. Ganz klar rechte Leute, die rechte Botschaften übermitteln. Und das ist nicht der Fall. Du hast da nicht, dass Joe Rogan Woche für Woche immer nur mit irgendwelchen Nazis spricht.
Pass auf, das wäre auch zu hart. Ich meine, dein letzter Satz sagt ja, meine Kritik eigentlich hat die drin. Es reicht für mich, dass er Leuten, die ich absolut, also ich halte Alex Jones für einen sehr gefährlichen Menschen. Und ich glaube, dass wenn es scheiße läuft, ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht, aber ich glaube, dass unsere Welt, wenn sie an was untergeht, noch bevor der Klimawandel zuschlägt, diese fucking Verschwörungstheorien. Ich fühle mich gerade wie im Mittelalter und es wird immer schlimmer und so ein Alex Jones ist damit dran schuld. Und er hat auch andere Leute, er trägt übelst bei zu diesem Opioid-Problem in den USA, indem er andauernd erzählt, was für Zeugs er nimmt und wie er dann total fit im Kopf ist und so ein Schwachsinn. Ich meine, guck dir den Typen an. Der ist doch fucking 3 Meter entfernt von einem Herzinfarkt. Und ich finde es völlig legitim, dass er sich alle möglichen wilden Leute einlädt. Aber es muss eine Grenze geben. Und ich finde, Alex Jones ist eine Grenze. Den kann man sich in Last Week Tonight kann man den behandeln, wenn man sich Zeit nimmt und den sofort alles widerlegt, Beweise bringt, dann finde ich das verantwortungsvoll, den zu haben. Man kann ihn auch einladen, wenn man sich darauf vorbereitet, aber ihm einladen, um mit ihm einen auf Homie zu machen, finde ich fahrlässig. Und bei der Reichweite finde ich es sehr fahrlässig.
Ich kenne sie seit Jahrzehnten.
Ja, und?
Naja, aber das
spricht übrigens auch nicht für Joe Rogan.
Also jetzt die Kritik ist, dass Joe Rogan Alex Jones einlädt. In 50 oder 16.000 sind es, glaube ich. 1600 Folgen hat er aufgenommen. Und in 5 oder so.
Ja, 5. Er hat den weltweit gefährlichsten und bekanntesten Verschwörungstheoretiker 5-mal eingeladen.
Und ich fand es jedes Mal, habe ich danach einen Erkenntnisgewinn gehabt.
Ja, Wahnsinn.
Also ich kann es halt einfach nur so sagen. Also ich finde es okay, wenn jemand sowas macht. Jetzt könnte ich wieder kommen und sagen, okay, müssten sich da nicht die herkömmlichen Medien, wenn man das so bezeichnen kann, nicht auch mal überlegen, warum es eigentlich, wie du es schon gesagt hast, einem Meathead gelingt, so eine Reichweite zu generieren. Da haben doch auch die kompletten, ganz normalen Medien total versagt mit ihren Formaten und die kapieren es bis heute nicht.
Sonst müsstest du sagen, warum, was haben die die alle anderen Parteien falsch gemacht, weil Donald Trump ist ja der absolute Gewinnertyp und die hätten halt auch den mal haben. Ich finde nicht immer, dass an jedem erfolgreichen Volldepp man den anderen die Schuld geben kann, aber du hast recht, ich hätte mir gewünscht, die Medien hätten viel früher das Problem Alex Jones erkannt und darüber berichtet und auch eingeladen auseinandergenommen. Es gibt genügend Leute, die es drauf haben, die so einen Typen auflaufen lassen können, weil sie eben die ganze Faktenlage natürlich besser kennen als er.
Aber mit denen würde er auch nicht reden.
Und ich nochmal, ich möchte nochmal nur ein einziges von hunderten Beispielen. Alex Jones hat in die Welt getragen, dass alle Eltern von School-Shootings, also von zwei speziellen, dass das bezahlte Schauspieler sind. Und es gibt eine Doku darüber, wie so ein Pärchen zu all diesen, die haben Hauptlebensaufgabe, zu diesen Eltern zu gehen, vorm Haus zu stellen und sie zu beschimpfen als Lügner. Kinder, du stell dir vor, deine Tochter wird erschossen in der Schule und irgend so ein paar Deppen kommen, weil Alex Jones es geil findet, eine coole Geschichte zu erzählen. Ich habe für solche Leute 0,000 Verständnis. Ich habe 0,0 Verständnis für Menschen, die solche Abschaum-Scheiße einladen, weil Alex Jones weiß, das ist das Üble, er weiß, dass es alles Scheiße ist und es geht ihm nur ums Geld und Einschaltquote und eigentlich will er nur Pillen verkaufen, genau wie sein Meathead-Freund. Warum ist das eigentlich heute so ein Rant? Ich bin übrigens krank. Vielleicht habe ich Corona seit 3 Tagen.
Moment, da können wir gleich mal sprechen. Ich möchte nur noch eins sagen, dass Alex Jones ein Arschloch ist und definitiv keine Person, die ich irgendwie gut finde, will ich hier nochmal unterstrichen wissen. So, also es geht mir nicht darum, dass ich Alex Jones verteidige. Ist mir nicht entgangen, übrigens. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, solche Podcasts zu hören. Das möchte ich, wenn ich...
Das verbietet dir ja niemand.
Nein, das dann verbietet halt mir keiner.
Dann musst du halt deep in die Scheiße steigen Verschwörungssteppen hören.
Ich finde es aber viel besser, wenn es... Ich mag die Art und Weise, wie Joe Rogan mit Leuten spricht. Da brauchen wir jetzt auch nicht immer auf dieses Alex Jones-Thema drauf rumreiten. Ich meine es ganz allgemein. Also die Gespräche, die Joe Rogan mit seinen Gästen führt, finde ich immer wieder interessant. Er schafft es wirklich, selbst die Themen, die mir komplett am Arsch vorbeigehen, mir irgendwie so aufzubereiten, durch seine Art Fragen zu stellen, dass ich Bock habe, mir die ganzen 3 Stunden reinzuziehen. Also ich würde mal behaupten, dass ich wirklich 90% der Joe Rogan Podcasts alle gehört habe, weil ich habe angefangen, ich glaube bei Folge 15 oder so. Also höre ich schon ewig und es war wirklich ganz selten mal der Fall, dass ich eine Folge ausgemacht habe. Ganz, ganz selten. Meistens, wenn Joe Rogan und seine Kumpels Alkohol getrunken haben, dann wurde es für mich, irgendwann habe ich es nicht mehr ertragen, weil es halt nur noch Durcheinandergelaber war und so. Ich habe ja ähnliche Podcast-Formate selber mal gemacht.
Deswegen. Ich wollte gerade sagen, du bist doch der große Freund.
Ja. Es war früher. Warte, abschließend Joe Rogan. Ja. Abschließend Joe Rogan, das muss ich noch sagen. Trotzdem behaupte ich, dass insgesamt der Podcast mir so viele neue Themenfelder eröffnet hat und Dinge, für die ich mich jetzt interessiere, Sichtweisen, die ich vorher nicht hatte, Menschen, die ich nie kennengelernt hätte ohne diesen Podcast, die ich toll finde und, also das gehört, ich sag's nochmal, nicht Alex Jones, sondern es sind dann eher andere.
Ja.
Dass ich dankbar bin, dass es so ein Format gibt, dass es definitiv nirgends, oder gibt es kein zweites Mal. Das ist einfach was Einmaliges, was er da geschaffen hat. Und dafür bin ich einfach dankbar, ganz ehrlich.
Okay, also erstens, wahrscheinlich hast du recht. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich hänge mich halt an den Negativgästen auf. Er kriegt es ja nicht nur von mir zu hören, also er kriegt es ja von mir nicht zu hören, aber er kriegt es ja auch von seinem Umfeld teilweise zu hören. Warum gibst du solchen Leuten eine Plattform? Und natürlich ist er wahrscheinlich durch seine doch immer interessierte Art, ja, das haben so einfache Menschen an sich, dass sie nur interessiert sind und keine Widerrede bieten. Das stimmt auch nicht. Ich werde Joe Rogan ungerecht.
Da ist der Podcast für den einfachen Mann und da zähle ich mich einfach dazu.
Was sagst du?
Dann ist das eben der Podcast für den einfachen Mann und da zähle ich mich einfach
dazu. Nein, eben nicht. Und das ist auch Blödsinn. Er hat ja auch teilweise wirklich interessante und intelligente Gäste, das muss man ja auch mal sagen. Also von daher, und er ist auch nicht immer dumm und ich will auch gar nicht sagen, ich bin schlauer als er oder so. Ich bin seit 3 Tagen bettlägerig und krank und habe trotzdem gedacht, auch mir steht so leicht der Schweiß auf der Stirn.
Oh oh.
Ich muss trotzdem den Podcast aufnehmen. Nein, ich habe keinen Corona-Test gemacht. Ich bin mir fast sicher, das bisschen Halsschmerzen, Schnupfen und Gliederschmerzen ist kein Corona.
Nein, meine Frau sagte mir am Freitag, sag mal, Utrecht ist ja auch Risikogebiet.
Nee, Utrecht ist gerade Utrecht, irgend so ein Kaff in Österreich und irgendwas in Belgien sind so die Doomed Places gerade.
Okay, also merkt man das irgendwie bei dir? Also, das war ein Thema, eines meiner Themen. Die Luft
riecht komisch nach verbrannter.
Nein. Das war eines der Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Ich möchte nämlich mal von dir wissen, weil du hast es bestimmt bei Happy Day erzählt oder so, aber ich habe es halt nicht gehört, wie du das damals empfunden hast, als das mit Corona plötzlich losging. Das wollte ich fragen.
Ich kann es dir wirklich, ich habe da letztens wieder drüber nachgedacht und habe zu meiner Frau gesagt, das ist so, wie wenn es im Oktober 20 Grad hat. Wenn es im Oktober 20 Grad hat, haben alle eine lange Hose und einen dünnen Pulli an. Wenn es im April 20 Grad hat, haben alle eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Nur ist es hier andersrum. Erstmal war man natürlich ganz am Anfang, als man gehört hat, oh, da ist in China und Corona, habe ich mich erstmal so ein bisschen mit dem einen Nachbar über den anderen Nachbarn lustig gemacht, der seinen ganzen Gang mit Konserven vollstehen hatte und so Atemschutzmasken gekauft hatte. Ganz kurze Zwischenfrage,
wo sind wir da ungefähr jetzt, im Februar oder im März? Oder?
Wir sind da, wo es, glaube ich, in ganz Holland nur einen Fall gab, wo man gehört hatte, dass es vielleicht, also wo man dachte, das kommt hier gar nicht.
Anfang Februar, Mitte Februar, so ungefähr.
Genau. Und zwei Wochen später war ich mit meiner Frau im Lidl und habe auf jeden Fall mal so, jetzt nicht gehamstert, aber so, dass man eine Woche auch mal so kochen kann, ohne rauszugehen. Und ich muss schon sagen, dass ich da Schiss hatte. Also nicht Schiss, dass ich jetzt wirklich Angst hatte, aber es waren die ersten Tage, waren komisch. Ich habe Angst um meine Eltern gehabt. Ich habe, die beide älter sind, ja. Ich habe Angst auch um uns gehabt, um meine Kinder, also auch das ist so komisch, es wirkt so als wäre man so selbstverliebt oder würde sich für so wichtig halten, aber seitdem ich Kinder habe, ist die Vorstellung, dass ich sterbe, wirklich eine tragische, und zwar nur, weil ich diese Kinder dann alleine lasse und mir einbilde, wie schwer sie es hätten dann ohne mich, ja. Und ich hatte schon Schiss und ich weiß auch, dass ich am Anfang es total strange fand. Ich konnte auch kaum Fernsehen gucken. Also ich rede von den wirklich, wo dann Lockdown war und die ersten zwei Tage oder so, und man aus Italien diese Bilder gesehen hat, ja, dass ich wirklich so mich nicht konzentrieren konnte bei Filmen und es immer seltsam fand, wenn Leute sich die Hand gegeben, sich umarmt haben, sich gedacht haben, ey, alle Filme, wird es jemals wieder normale Filme geben und so. Es war hart. Und ich glaube, wäre ich krank gewesen im Februar oder März, Ich war ja krank und ich habe schon ziemlich Kackstift gehabt, aber ich hatte wirklich nur eine Nacht lang Halsschmerzen. Alexi war ja anderthalb Wochen, hatte diesen trockenen Husten und wir wussten es nicht, weil wir konnten uns hier nicht mal testen lassen. Im Gegensatz zu Deutschland hatten wir hier keine Tests, die waren nur für Ärzte und sowas vorbestimmt. Und jetzt bin ich krank und ich war jetzt schon so oft, also ich war mit meinen Kindern letzte Woche wegen eigentlich genau derselben Beschwerden war ich bei so einem Corona-Test und ich habe gedacht, und so viele Leute, die ich kenne, habe ich gedacht, ey, ich gehe jetzt nicht. Also außerdem, was bringt's? Ich quarantäniere mich ja sowieso selbst. Allerdings hat meine Frau jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, vielleicht musst du doch einen Test machen. Und am Ende unserer Straße, also eine Mutter von einem Kind, was wir kennen, also Luftlinie 50 Meter, die hat Corona gerade. Also von daher, was soll ich sagen? Also ich bin völlig relaxed. Ich bin ja so fit geworden in den letzten Wochen, auch wenn es gar nichts bringt. Aber ich, wenn man denn dieser Verschwörungstheorie, ist ja keine Verschwörung, ist einfach nur Theorie. Also ich meine, ein gutes Immunsystem ist nie verkehrt, wird einem aber nicht vor Corona bewahren können. Aber ich habe überhaupt gar keine Angst, dass ich Corona haben könnte.
Merkst du denn jetzt irgendwie in Utrecht, dass das sich irgendwas verändert, merkt man auch nichts, oder?
Also nee, ich finde auch, ehrlich gesagt, ich fände es ganz geil, wenn sie jetzt in Supermärkten, doch, sie haben wieder, dass man nur einzeln in Supermarkt kann, nicht mehr als Pärchen oder mit Kindern oder so.
Ah, okay.
Aber man kann immer noch ohne Maske überall, außer in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Keine Sau trägt eine Maske hier.
Hattet ihr eigentlich einen kompletten Lockdown, also so richtig streng? Also war wirklich, dann durfte keiner raus?
Doch, du durftest zum Supermarkt gehen.
Nur zum Supermarkt. Sport durftest du nicht draußen machen.
Doch, Sport durftest du auch machen.
Also war es wie in Deutschland sozusagen.
Genau. Also man sollte möglichst drin bleiben, man durfte zum Joggen, Fahrradfahren raus, aber nicht so gemütlich spazieren gehen als Familie. Also obwohl, das durfte man auch in die Natur. Ich bin sehr oft mit meinen Kindern täglich eigentlich einmal eine Stunde oder so im Wald spazieren gewesen, damit die auch mal ein bisschen rennen können und man so ein bisschen in die Natur. Da kam übrigens auch der Wunsch, dass wir rausziehen aus der Stadt auf.
Aha. Also ihr zieht bald raus, oder?
Nee, das habe ich so, man merkt, ich bin ein bisschen mein Herz ist tot. Du hast 99% dieser 500.000 Joe Rogan Podcasts gehört, aber scheinbar die letzten 3 oder 4 Happy Day Podcasts nicht, weil da war das Großthema. Aber nee, es scheitert am Zaster.
Ach, und das kenne ich.
und an den Emotionen auch ein bisschen. Ich tue mich echt schwer, meine Kinder aus dieser Straße, wo nur Kinder wohnen und Freunde und alles so sich eingespielt hat. Ich habe immer ein bisschen Angst und da, wo wir hin wollten, das waren solche Bonzengebiete und wir haben gedacht, fuck it, es ist hier Wald, es ist grün, dann wohnen wir halt hier. Und dann war ich einmal mit der Alexi da so spazieren und es sind uns innerhalb von einer Viertelstunde sind uns 3 Gruppen Mädchen entgegengekommen. Einmal so echt so ein 4-jähriges Mädchen, dann so 2 vielleicht 8-jährige und dann so eine oder 3 waren es 8-jährige und dann so eine richtig große Gruppe, so 15, 14-jährige. Alle, im großen Abstand, also die kamen nicht aus derselben Richtung und alles, aber alle hatten Hockeyklamotten an. Und Hockeyklamotten sind, Hockey ist in Holland der Oberklasse-Sport. Nummer 1. Also so wenn du...
Ich glaube, es sind da auch sehr erfolgreich bei Olympia und so.
Ja, das kann sein. Also das ist ja, wäre auch echt ne tragisch, wenn ganz Holland die ganze Oberschicht Hockey spielt und sie nichts reißen. Aber nein, deswegen, ich bin gespannt, ob nochmal so ein Lockdown kommt. Ich habe den ja ein bisschen dann auch irgendwann genossen, weil die Kinder und meine Frau die ganze Zeit zu Hause waren, war ich nicht so alleine.
Ja, das hört sich nicht gut an, wenn ich das mal von hier
diagnostizieren
darf.
Ja. Ich habe mir 200 Liter Xylometasoline in die Nase. Jetzt kommen bestimmt 500 Zuschriften. Das macht dir echt die Schleimhäute kaputt. Ich habe es ja jetzt nur, damit ich überhaupt atmen kann. Ich hatte so eine zue Nase. Kennst du das? Dass du einfach so sitzt und die einfach so anfängt, die Nase so zu laufen. Also ganz, ganz ohne irgendwelches hinzutun. Einfach so flüssig. Ekelhaft. Ich wollte eigentlich über 2 andere Sachen reden. Erstens,
wir haben nur noch 23 Minuten Zeit, weil unser
ist völlig okay.
Polygy-Konto hart angegangen wurde von mir, weil ich letzte Woche einen Podcast 2-mal hochladen musste.
Also pass auf. Erstens, ich setze mich gegen den Hate ein. Obwohl ich selber gerade den Alex Jones so gehatet habe, da war es ja doch einfach nur so ein netter Typ. Man muss ihn einfach mal. Nein. Und zwar bin ich gerade dabei, eine Art Schrein zu bauen oder zu sammeln. Und zwar alles, was es gibt an Figuren und Masken und Puppen und keine Ahnung von der most hated Popculture Figure. Sag's. Ich möchte, dass du jetzt ein Wort sagst. Es wäre so geil, wenn du ins Schwarze triffst. Ist länger her, ist nichts Aktuelles und es ist in einem Territorium, wo ich schon mal gewildert habe, ordentlichst, spielzeugmäßig. So, und jetzt gebe ich dir so gut 30 Minuten, um das marinieren zu lassen. Wenn du es dann nicht sagst, dann bin ich ein bisschen enttäuscht.
30 Minuten?
30 Sekunden.
8 Sekunden. Ja, Popculture geht halt komplett an mir vorbei, aber ich versuche es einfach mal. Ja.
Popculture, was für Figuren habe ich gekauft schon?
Ja, Star Wars.
Genau, und jetzt denk mal nach. Denk mal, lass es einfach mal ein bisschen resonate.
Ja, das ist halt komplett, weil ich hasse ja sowas. Star Wars mag ich nicht. Diese ganzen Superhelden finde ich zum Kotzen.
Du hast Star Wars noch nie, weil du magst Star Wars nicht.
Ich hasse es. Ich finde es unglaublich. Egal.
Falls ihr euch nicht gefragt habt, wie der Ricky, warum Alex Jones ein sympathischer Typ ist, sondern falls ihr euch in Zukunft fragt, warum gab es nur 2 Folgen Jordan und Palm?
3, Mann!
wieso denn 3?
Das ist die dritte!
Natürlich
ist heute die dritte.
Oh, stimmt, ey, also, unglaublich.
Der beschwert sich darüber, dass ich nicht Happy Day-Folgen höre und dann kann er sich an unsere gemeinsamen Podcasts noch nicht mehr erinnern. Oh Mann.
Das stimmt.
Also Star Wars mag ich nicht. Okay, dann, was weiß ich, Jar Jar Binks oder so.
Yes!
Nein!
Yes!
Ja. Das ist die einzige Figur, die ich mit dem Namen kenne.
Yes! Ich hab schon einige original verpackte Sachen und ich bekomme jetzt so 2 Kartons aus Belgien mit so selbst mit Plüschtieren, so kleinen Fingerpuppen so. Und ich habe überlegt, ja, ob ich meine ganzen Star Wars Sachen wieder verkaufe. Da könnte ich mir auch eine gute Küche von leisten. Ich will mir vielleicht eine neue Küche kaufen, so einfach aus Frust, weil es mit dem neuen Haus nichts wird.
Naja, wer kennt das nicht?
Und ich habe überlegt, ob ich so eine Art Kunstwerk draus mache, dass ich so ein großes Schwarz-Weiß-Foto versuche vom Jar Jar zu finden und dann mit so einem schwarzen Rahmen drumherum und dann so einem Kranz Haters Gonna Hate und dass ich lauter so Trockenblumen und Kränze hinlege und dann die ganzen Figuren wie so ein Totenschrein.
Ja, aber genau das ist ja alles, wenn ich diese Scheißfigur da schon sehe. Ich hab mir gerade
weil jeder findet den Kacke, das ist doch gerade das Geile. Ja,
was soll denn der Mist? Also ich verstehe halt überhaupt diese Figur schon gar nicht. Also ich kann mich erinnern, als es zum ersten Mal wieder neue Star Wars gab, mit Natalie Portman. Ja, weiß nicht, genau, welche Teile da war das dabei. Sind. Genau, da habe ich das gesehen und dachte mir die ganze Zeit, ja, okay, es ist irgendwie wahnsinnig gut irgendwie in Szene gesetzt, sind tolle Bilder und so, aber die Geschichte ist da so scheiße.
War ganz schlimm, kein Mensch weiß, frag mal jemanden, der soll dir die Episode 1 und 2 erklären.
Moment, jetzt kommt's ja.
Das wird anstrengend.
Jetzt kommt's ja. Und alles, was ich danach gehört habe, von diesen ganzen Hardcore-Star-Wars-Fans, die mich da mehr oder weniger reingeschliffen haben, ja, das mit diesem Jar Jar Binks, das geht ja gar nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist euch euer Problem an diesem ganzen Film? Dieses Vieh da, das ist mehr oder weniger dann noch die Krönung auf der Torte sozusagen oder die Kirsche auf der Torte. Eigentlich ist der ganze Film für mich so langweilig. Das Einzige, was mich da über, ich weiß nicht, wie lange der geht, 3 Stunden im Kino gehalten hat, war wirklich die Bilder an sich, weil das war natürlich einfach schon geil gefilmt und so. Und zur damaligen Zeit, glaube ich, dann auch ziemlich so state of the art. Also ich kann mich nicht erinnern, zum Beispiel dieses Race, Pot Race hieß das, glaube ich, oder?
Das war das Beste.
Ja, genau, das habe ich vorher nie, sowas habe ich nicht gesehen. Das fand ich schon großartig gemacht. Aber der Film an und für sich, der war so scheiße. Und dann komme ich natürlich, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin halt ein Fan des dänischen Dogma. Und dann werde ich halt mit so einem Dreck beballert. Und dann denke ich mir halt immer, nee, ey,
komm, leck mir mal. Das ist ein geiler Satz, wenn man von Star Wars redet. Ich bin eigentlich ein Fan des dänischen Dogma.
Ja, es ist halt so. Ich kann ja nichts dafür.
Des französischen Autorenkinos. Und dann soll ich mir hier Star Wars angucken.
Aber liebe dänische geil, Filme, skandinavische Filme. Das ist genau mein Ding, diese ruhige Erzählweise. Ey,
ohne Witz. Ich habe mir gestern in meinem Krankenwahn die gesamte dritte Staffel von Norseman angeguckt.
Ja, gibt's bei uns bei Arte, soweit ich weiß.
Norseman? Nee, gibt's bei Netflix, Mann.
Ach, da war's, genau, ja, stimmt.
Hast du es gesehen?
Nein, ich habe es aber auf jeden Fall mitbekommen. Ich hatte keine
Norseman
Zeit.
Ist, weißt du, warum Norseman so genial ist? Also erstmal, es ist eigentlich,
Ich muss dir mal sagen, warum ich es gucken wollte, weil natürlich das die Typen sind, die,
ja, Lilyhammer.
Genau, und wer macht da mit? Einer von den Sopranos.
Genau, ich weiß. Aber der Typ, der Freund von ihm, der Lilyhammer mitspielt, ey, ohne Witz, das Geile ist, also es wird zwei Joke-Konstrukte werden bis zum geht nicht mehr tot gewrungen. Und sie sprechen alle mit einem überkrassen norwegischen Akzent. Aber das sind auch die größten Stärken dieser Serie. Es ist eigentlich so, dass die ganze Zeit übelstes Mittelalter abgeht, also nach dem Motto, hey, du bist mein Sklave und irgendwie muss ich dich jetzt ein bisschen peitschen und dann sagt der Sklave halt so, oh, if you think this is necessary, I totally understand, und dann so, yeah, could you, oh yeah, you want me to do it here, und so, und dann reden die ganze Zeit wie so skandinavische Diplomaten in der Sauna miteinander und sie reden halt über echt Sachen, wo man denkt, ey, alter fucking Schwede, und es ist so fucking unglaublich genial und ich liebe diese Serie und ich wünschte, auch wenn es natürlich arm ist, ich wünschte, mehrere Länder würden wahrscheinlich in Anbiederung an Netflix oder Hollywood oder ein größeres Publikum mit ihrem Akzent reden und irgendwelche fiktiven Scheiße machen, weil alleine schon aus Deutschland dann so Serien, wo sie dann so mit so deutschem Akzent Englisch reden, ich finde es unglaublich gut, Norseman. Also von daher, ich bin auch mit diesem Skandinavien-Ding ein bisschen bei dir.
Und ich verspreche dir, ich werde mir in Zukunft die ganzen dänischen bzw. skandinavischen, im Allgemeinen skandinavischen Produktionen mal aufschreiben, die ich mir so anschaue. Denn ich gucke mir das immer an, find's großartig und ich kann mir den Namen oft nicht merken, weil ich schaue es mir halt auf Arte an. Das heißt, ich habe das nicht irgendwie auf Festplatte oder so. Und eigentlich sollte ich es mir jedes Mal runterladen. Es gibt ja diese Mediatheken, wo man es dann illegalerweise runterladen kann. Weil du findest halt die Filme oft auch nicht auf iTunes. Das nervt mich zum Beispiel total.
Ich habe dir ja mal das ist auch Kacke.
Den Link geschickt von Psycho Bitch, einen der besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe, oder dieses Jahr praktisch. Und den gibt es im iTunes Store Norwegen, aber zum Beispiel nicht in Deutschland, wo ich mir halt denke, was soll denn der Scheiß? Also ich möchte auch nicht irgendwie so einen zweiten Account und rumswitchen und was weiß ich. Nein, warum kann man das nicht einfach in Deutschland
anbieten? Hast du Grenzen gesehen?
Muss ich jetzt kurz nachgoogeln. Also ich
Das ist die von den Machern von schwedischer Film, also ich schmeiß hier alles in einen Topf,
ja.
Von Let the Retter Komma In. Let the Right One In. Und es geht über so eine komische Trollin, die so Pakete erschnüffelt.
Über Grenzen?
Über Grenzen kann es auch sein, dass es so. So.
Die ist eine Frau mit so einem Motorradhelm abgebildet. Hm. Nee. Ja, muss ich mal gucken. Aber ich wollte unbedingt noch einen Film empfehlen, der fällt mir gerade ein, weil die Schauspielerin, die bei Psycho Bitch mitspielt, spielt auch in dem Film mit. Und zwar, du kannst dich ja mit Sicherheit noch...
Nee, ist sie nicht.
Okay, dann da erzähle ich es dir auch nicht so.
Entschuldigung, ich wollte nur sagen, dass es die mit dem Motorradhelm nicht ist, Mann.
Okay. Du kannst dich ja sicher noch an die große Katastrophe am 22. Juli 2012... in Norwegen erinnern, war es 2012? Ich hoffe es. Nee, 2011 meine ich, war es sogar. Als der Irre da durch Stockholm erstmal gezogen ist und die Bomben gezündet hat und dann später auf die Insel gegangen ist. Da gab es ja so eine Netflix-Produktion, die eher so semi-gut war, fand ich. Also mir hat sie nicht so gut gefallen.
Ich habe sie nicht gesehen, ne.
Und dann gibt es ja Utøya, den dänischen, den norwegischen Film zu der ganzen Sache. Und den kann ich nur jedem empfehlen. Also das ist, wie Utøya gemacht ist, ist einfach fantastisch. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das so sagt, vor allen Dingen, wenn man sich den Film dann anschaut, aber trotzdem muss man hier, die künstlerische Raffinesse, kann man das so sagen, die muss man hier einfach würdigen. Denn das ist praktisch so initiiert, dass du die ganze Zeit mit der Hauptdarstellerin sozusagen dieses Attentat erlebst. In der Originaldauer, ohne irgendwelche Schnitte, ohne irgendwelchen Score, ohne Musik, ohne nichts. Du bist einfach nur die ganze Zeit dabei, wie sie versucht, anderen zu helfen, wie sie sich versteckt. Du hörst diese Schüsse, du siehst nicht einmal den Attentäter irgendwie so richtig. Also es ist ein unheimlich beklemmendes Gefühl, sich diesen Film anzuschauen. Und das Besondere an dem Film ist halt auch, du musst den eigentlich in Originalsprache gucken. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn nie synchronisiert gesehen. Ich habe mir direkt auf Norwegisch angeguckt, habe dann halt Untertitel reingemacht. Und ehrlich gesagt, brauchst du die auch nicht unbedingt. Also es vermittelt sich eigentlich alles, was die Leute untereinander sprechen, auch wenn du kein Wort verstehst. Also du verstehst einfach, was es gerade geht. So. Und das war auch einer der beeindruckendsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Utøya, 22. Juli. Gibt's auf Netflix, gibt's auf iTunes und so und da sind wirklich diese 6 Euro oder von mir 10 absolut gerechtfertigt für und wer sich's nur leihen will, kann sich's ja auch für schmaleren Taler leihen. Aber das finde ich schon stark. Von Erik Poppe, den kennt man ja eigentlich auch. Der war Regisseur bei dem Film und das Besondere war zum Beispiel die Hauptdarstellerin. Ich überlege die ganze Zeit, wie die hieß und ich google nebenbei, aber ich finde es gerade nicht, weil ich nicht ganz konzentriert google, muss ich dazu sagen. Und jetzt habe ich es dann doch gefunden. Die heißt Andrea Berntsen. Berntsen heißt die, genau. Andrea Berntsen. Die hat zuvor noch nie einen Film gedreht. Und wenn du dann siehst, wie die in dieser Nummer da performt, also wie die das vermittelt, was da eigentlich passiert, da habe ich einfach nur höchsten Respekt.
Übrigens, Breivarik ist auch jemand, der durch Verschwörungstheorien angestachelt wurde.
Ja.
Und auch Verschwörungstheorien, die bei Alex Jones gefüttert werden. Nur damit wir es kapieren. Und wir werden so eine Scheiße. Auch Halle übrigens war auch der Typ, der versucht hat. Alle glauben an diese Kacke. Und deswegen finde ich, sollte man...
Verhinderst du Alex aber nicht, Jones, indem du die Leute nicht bei Joe Rogan auftreten lässt.
Dadurch ja, aber du musst ihn doch mal nicht ein Sprachrohr geben. Aber
damit glorifizierst du die doch noch. Da hörst du dann die Leute, wie sie sagen, ja, warum lädt Joe Rogan mich nicht ein? Warum spricht der mit nicht
früher, mir? Als die Republikaner nirgendwo in den Medien stattgefunden haben, da... sind die dann ja, waren die Leute alle total aufgebracht.
Da machen die sich als, da verkaufen sich als Märtyrer und was weiß ich, die Nummer...
Ja, dann lass sie doch als Märtyrer, wenn sie keine Sau kennt. Ich weiß ja, ich lebe in einer perfekten Traumgedankenwelt, wenn ich sag, man muss den nicht einladen oder was weiß ich.
Aber ganz wichtig, das möchte ich hier noch mal kurz unterstreichen. Utøya, 22. Juli, unbedingt angucken. Psycho Bitch, wenn er das hinbekommt, auch angucken. Man ist sofort verliebt in beide Hauptdarsteller. Psycho Bitch ist so schön, ist einfach so schön. Ich habe den Film innerhalb von 7 Tagen, ich glaube 9 Mal geguckt. Es wow. ist, ja, es war der beste, es ist der aber einzige Film, von dem ich mir den kompletten Soundtrack bei iTunes zusammengestellt habe.
Aber es ist jetzt, ist es der Film, der ist 11. Juli,
pass auf, der eine
Psycho Film. Psycho Bitch geht über was anderes.
Psycho Bitch ist was anderes, genau, da geht's ganz kurz zusammengefasst, ein Mädchen, eher Außenseiterin in einer norwegischen Schule, eckt überall an und es gibt nochmal den anderen Schüler, der relativ gut ist und es ist diese typische Geschichte, die kommen halt dann durch einen blöden Zufall, werden die zusammen gepackt irgendwie, es geht ja um Nachsitzen und so und dann lernen sie sich natürlich ein bisschen kennen und irgendwie verlieben sie sich auch ein Stück weit, aber er, weil er halt der coole Junge ist, darf jetzt nicht mit dem asozialen Mädchen zusammen sein und so weiter und so fort, aber da ist es halt auch wieder, wie es gespielt ist, diese ruhige Art, ich weiß auch nicht, warum norwegische oder skandinavische Filme das besser hinbekommen als andere, aber einfach wie diese Geschichte erzählt wird, man kann sich so identifizieren mit beiden und man möchte die ganze Zeit mitmachen am liebsten bei diesem Film. Es ist einfach wunderschön. Muss man vielleicht ein bisschen auch auf kitschige Filme stehen, aber das ist gut. Und der andere, der viel wichtiger ist, ist halt Utøya, 22. Juli. Das ist eigentlich eher ein Kunstwerk, würde ich jetzt mal so
der
sagen.
Der andere heißt ja übrigens Border, aber natürlich nur mit O, nicht mit OA, nur so am Rande.
Border
heißt der Film, den ich meinte. Und ich meine, ja, ich bin jetzt kein spezieller Fan, also von skandinavischen Filmen in dem Sinne, dass das mein absolutes Lieblingsding ist, aber ich bin auch ein Fan von skandinavischen Filmen in dem Sinne, dass ich viele skandinavische Filme, also wirklich der Let the Right One In war, glaube ich, sogar einer meiner Top-Filme in dem Jahr damals, also die schwedische Version, nicht das Remake. Und ich fand auch früher so gut das Original von Nightwatch, was dann später mit Ewan McGregor und Nick Nolte nochmal verfilmt wurde. Dabei war die skandinavische Variante war so gut, dass ich echt von der anderen Variante abraten wollen würde. Ich habe bei dem PlayStation 5 Vollbesteller-Fiasko haben wir es ja letztes Mal schon drüber gehabt.
Ich war noch gar nicht fertig. Ich wollte doch noch sagen, dass ich immer so eine Sehnsucht habe nach Skandinavien, nach dem Norden.
Warum geht ihr dann da nicht im Urlaub hin?
Ja, ist ehrlich gesagt schon länger auf der Liste. Wäre vielleicht jetzt zum Beispiel auch in diesem Winter der Fall gewesen, beziehungsweise jetzt zu Weihnachten, aber aufgrund halt Corona und so haben wir uns da jetzt natürlich erstmal so ein bisschen zurückgehalten mit irgendwelchen
Buchungen. Was auch schlau ist.
Ja, ich habe halt gedacht, ob ich jetzt nächstes Jahr gehe oder übernächstes Jahr oder weißt du, Kuckuck, von mir ist auch erst in 3 Jahren, ist dann jetzt auch mal scheißegal, aber ich buche jetzt nicht irgendwie so eine Hütte und freue mich am besten noch drauf und dann wird eben dieses Gebiet 2 Wochen, bevor ich da hinfahren will, zum Risikogebiet erklärt, dann habe ich die Scheiße. Also auf jeden Fall wird das kommen. Wir werden nach Norwegen fahren und wir werden uns Norwegen angucken. Das ist für uns so schon für beide, also meine Frau und für mich so ein Stück weit ein Sehnsuchtsland, also...
Also wir waren in ein Freund von mir wohnt in Norwegen, also mit dem habe ich gar nichts mehr zu tun, aber war früher mal ein dicker Kumpel hier. Und Schweden finde ich traumhaft. Ich habe da ja mal bei so einem Künstlerfreund, der über 70 ist, und da so ein riesen Terrain hat an so einem See. Und ich habe in Schweden, obwohl Kackwetter war, in der ersten Woche, wir hatten da keinen richtigen Strom, wir hatten kein fließend Wasser, wir mussten rausgehen auf so ein Klo und mit so Sägespäne nachschippen, weißt du? Mhm. Und wir mussten in dem eisekalten See baden, wenn wir uns waschen wollten. Und wir hatten die beste Woche. Ich bin den ganzen Tag rumgerannt, habe Holz gehackt, damit wir schön warm uns Kaminfeuer machen können. Ich habe mich endlich wieder nützlich gefühlt als Mann in dieser Welt, wo man nicht mehr... ein Bart und ein Holzfällerhemd haben darf. Achso, scheiße, das haben jetzt alle. Nee. Was ich sagen wollte ist, Dings rockt, aber ich...
PlayStation 5, wolltest du irgendwas
sagen? Dann war irgendwie ein paar Tage später auf einmal und da habe ich es natürlich wieder verpasst, wieder irgendwie so Amazon hat nochmal für morgen früh und so und das habe ich voll verpasst oder vielleicht haben sie es auch an dem Tag nur gesagt. Jetzt gibt's bei uns oder so. Und da kam ich zu spät und dann war ich irgendwie auf so einer Hip-Hop-Seite und da stand so, alle, die eine PlayStation 5 wollen, die müssen jetzt hier drauf drücken. Ich drück drauf, bin bei Amazon und dann steht PlayStation 5 auf Vorrat. Und ich drück so, yes. Und während ich drauf drück, wird's auf nicht mehr auf Vorrat, nicht mehr vorrätig. Ich so, oh, fuck.
Ja, aber ist das nicht egal, wann du die bekommst?
Nein, jetzt pass auf. Ja, aber es sieht sehr viel danach aus, dass es dann echt so ein halbes Jahr später ist. Und dann gucke ich auf Facebook und dann ist das so ein, ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil ich dachte erst, der ist aus irgendeinem Videospielforum, den ich kenne. Er sagt, braucht jemand eine PlayStation 5? Und ich habe gedacht, das ist so einer, der einfach so sagen will, hey, wir alle wollen eine PlayStation 5, keiner kriegt eine, braucht noch eine. So, als ob so ein Kommentar wäre auf das weitere verhunzte Vorbestellerfenster, was wieder nicht richtig kommuniziert wurde. Und da habe ich so, aber trotzdem mal so aus vorher geschrieben, ja, ich. Und dann schreibt er, die Kiddie-Variante oder die Boomer-Variante, in Klammer, mit Laufwerk? Und ich so, die Boomer-Variante? Hast du noch eine für mich? Und dann habe ich geschrieben, ich hoffe, du machst keinen Spaß mit mir. Und er sagt, nee, gar kein Problem.
Hast du es genau so geschrieben, wie du es gerade gesprochen hast?
Genau, ich habe so 500 Mal so halb die Taste gedrückt. Aber so habe ich mich gefühlt.
Ja, aber das Ding, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Weil das ist ja etwas, ich verstehe das
nicht. Ich will es nicht hören, du mit deiner Vernunft. Du hast völlig recht.
Nein.
Es macht gar keinen Sinn, die zu haben.
Ich muss es nachfragen. Glaubst du wirklich, dass es da einen Kapazitätenengpass gibt? Oder glaubst du eher, dass es was Initiiertes ist und dass man praktisch damit einfach so eine künstliche Verknappung schafft? Weil das,
was bringt einem dieses Gerücht der künstlichen Verknappung? Ist so ein seltsames. Ich glaube, dass wenn du jemand bist, der nicht weiß, ob er sich eine PlayStation holen will, du denkst, na, vielleicht hole ich mir eine, vielleicht nicht. Wenn ich dann höre, ey, die ist überall ausverkauft, vielleicht hast du ja noch Glück, kriegst eine. Ich glaube nicht, dass ich mir dann eine kaufen würde, nur weil ich dann irgendwie zufällig, das heißt, ey, es kam wieder welche rein, dass es dann so ein Hot Item ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei einem Gegenstand, der 500 Euro kostet, so einfach funktioniert. Und wir haben Corona, wir sehen es bei anderen Tech-Herstellern, dass die dadurch Probleme hatten. Und es gab einen extremen Anstieg im Gaming-Bereich, Corona-bedingt. Und von daher, wir hatten bei der PlayStation 4, oder was bei der 3? Nee, es war bei der 4, hatten wir eine ähnliche Situation.
Ja, genau.
Die war nämlich auch ausverkauft und die kam nach 3 Monaten erst wieder rein.
Ja, aber ich
was
frage
jetzt mich, nicht die Welt ist und ich bin so alt, ich gehe einmal aufs Klo und dann merke ich, oh, ist schon wieder ein Jahr vorbei. Von daher.
Aber ich frage mich halt, was das für einen Sinn macht. Also ich sag dir ganz genau, wie so ein Vogel wie ich ticke. Ich hole mir sowieso beide Konsolen, das weiß ich. Vielleicht nicht, natürlich nicht zum Start direkt, aber auf Dauer hole ich mir beide Konsolen. So.
Drüber reden gleich.
So, das heißt für mich, ich gucke, gibt gerade noch eine PlayStation 5, wenn ich Bock habe, mir die zu kaufen. Und das hat jetzt erstmal dieses Vorbestellen, da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Also wenn ich jetzt mitkriege, dann im November, der große Hype geht los, ich sehe dann wieder irgendwelche Bilder von so Verrückten, die beim Mediamarkt die Tür eingeschlagen haben, um...
Brauchen sie gar nicht, der Mediamarkt kriegt gar keine, oder?
Ja, was weiß ich, aber du weißt, was ich meine, halt sowas. Dann denke ich mir, so, jetzt gucke ich mal, ob es hier so eine PlayStation 5 gibt.
so ist es auch richtig Moment, eigentlich.
Dann sehe ich, nö, gibt's keine. Dann ist mein Lifehack, okay, jetzt gehe ich mal auf otto.de und bestell einfach eine. Da steht dann 4 bis 6 Wochen Lieferzeit, steht ja nicht immer dran bei so neuen Geräten. Und irgendwann kriegst du halt eine Benachrichtigung, jetzt ist sie da. Aber in der Zwischenzeit kriegst du halt mal mit, okay, jetzt gibt's halt die Xbox, die lief nicht so gut, deswegen kannst du die jetzt schon vorher kaufen. Dann kaufe ich die, bestelle die PlayStation ab. Also im Endeffekt verliert PlayStation mich erstmal als Kunde und ich gehe zur Xbox rüber, nur damit ich eine neue Konsole habe, weil ich sowieso weiß, ich
hole mir beide. Aber jetzt ist die große Frage, welche holst du dir bei der
beide.
Xbox?
Beide. Ach so, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich würde mir, also das klingt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, als ob mir Geld egal wäre, aber ich würde mir immer das Größere.
Musst du auch.
Was ich mache, immer rechts unten. Das hab ich gelernt. Und rechts unten, du weißt, woher das kommt?
Mach ich bei meinem Mac auch immer.
Genau, das ist das alte Mac-Ding, wenn du das Modell ganz
rechts das kannst du inzwischen, nimmst, aber das kannst du
naja, jetzt geht's nicht mehr, ist schon klar.
Also wenn ich mir ein MacBook Pro, ich weiß, dass ich mir ein MacBook Pro für 3.400 Euro mal zusammengestellt habe. Und das war vor 8 Jahren. Und deshalb benutze ich immer noch.
Ja, ja,
also das lohnt sich dann. Aber ich weiß, dass wenn du inzwischen überall top gehst, dass du weit über 4.000 landest.
Ja, 5 kommst du locker ran.
Okay, aber kurz, warum ich sagen will, holt euch nicht die kleine, die ist nicht so leistungsfähig. Ihr werdet damit nicht lange spielen können. Ewig und macht überhaupt keinen Sinn. Also bei der Xbox, bei der PlayStation macht es keinen Unterschied. Da habt ihr dann halt keine Möglichkeit, euch gebrauchte Spiele zu kaufen. Und der Preis wird dann bei 80 Euro bleiben. Nicht ohne von schlechten Eltern.
So sieht's mal aus. Wir haben keine freien Minuten mehr bei Podigy, deswegen sagen wir Adieu, bis nächste Woche. Es hat mir viel Spaß gemacht, Herr Jordan. Ich freue mich dann schon auf die nächsten geheimen Dateien, die wir hier auspacken.
Ich mich auch.
Tschüss.
Tschüss.